Experimentierfeld Südwest. Unabhängig, aktuell, informativ.
Welche Chancen bietet die Digitalisierung in der Landwirtschaft? Wie sind die aktuellen Entwicklungen? Wie kann ich sie nutzen?
Gesunde Böden sind für die Bewältigung der globalen Herausforderungen unserer Zeit von zentraler Bedeutung. In der 14. Berliner Agrarministerkonferenz war dies der zentrale Schwerpunkt. Die nachhaltige Bodenbewirtschaftung wird als entscheidend gesehen für den Beitrag der Landwirtschaft zu sämtlichen Nachhaltigkeitszielen. Auch bei der letzten Jahrestagung von Klim Agrar ging es um Soil, also den Boden. Das Projekt SOFI, welches wir ja nachher näher betrachten werden, war eines der 32 Projekte unter dem Hashtag unter -2grad.de, die alle eines gemeinsam haben. Sie forschen zu klimagerechtem Handeln in der Landwirtschaft. Wir sind heute mit unserem Podcast ganz nah dran am Boden, oder Maren?
Genau, wir freuen uns heute auf unseren Kollegen Lukas Wald, der heute vor Ort ist, hier bei uns in Bad Kreuznach. Er arbeitet im Projekt SOFI. Das steht für Smart Soil Information for Farmers. Hi Lukas, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich, heute dabei sein zu können. Ich bin seit circa 3 Jahren am DLR in Bad Kreuznach beschäftigt im Projekt SOFI und zuvor habe ich mein Studium der Agrarwissenschaften abgeschlossen.
Ja, vielen Dank, Lukas. Lukas, in deinem Projekt SOFI geht es um sensordatenbasierte Services zur bodenschonenden Bewirtschaftung durch Kombination unterschiedlich skalierter Geodaten. Ein langer Satz. Lukas, beschreib uns doch mal, was wir uns darunter vorstellen können.
Genau, im Prinzip geht es darum, verschiedene Daten, die auf Landesseite schon vorliegen und andere Daten, die während der Projektlaufzeit erhoben werden, zusammenzuschneiden und zu einem bodenfeuchten Modell zu modellieren. Unser Ziel, das wir damit verbinden, ist, den Landwirten über diese Information der Bodenfeuchte eine Handlungsempfehlung an die Hand geben zu können, welche Feuchte sie vor Ort auf ihren Feldern vorfinden und welche dazugehörige Bearbeitung am besten passend ist.
Lukas, du hast jetzt eben wir gesagt. Gibt es noch mehrere Partner in deinem Projekt?
Ja, genau. Wir sind ein Verbundprojekt mit verschiedenen Partnern. Dazu gehört einmal das DLR in Bad Kreuznach, die RLP AgroScience in Neustadt, welche auch unser Projektinitiator ist und die Führung im Projekt übernimmt. Dazu kommt dann noch die Universität Trier bzw. der Fachbereich Bodenkunde, die sich eben speziell mit der Thematik des Bodens auseinandersetzen und dort entsprechende Expertise mitbringen. Und zu guter Letzt die Firma Primosys aus der Eifel. Sie beschäftigt sich damit, Sensoren zu entwickeln, die die Bodenfeuchte bei der Bearbeitung messen können.
Okay, da sind doch dann einige mit dabei und relativ viel Power und Arbeitskraft steckt ja dann dahinter für das Projekt. In welchem Rahmen findet denn das Projekt statt? Wird das gefördert oder wie kommen da die Gelder zustande?
Genau, der Projektträger, der ist die BLE, also das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung.
Okay, und du hast jetzt eben schon über die Ziele gesprochen, die ihr im Projekt habt. Wir durften ja auch vor ein paar Wochen mal mit dabei sein und das hautnah miterleben, nicht wahr, Sigrid?
Genau, das war wirklich spannend. Auf der Versuchsfläche war unser Team vom Experimentierfeld Südwest dabei. Wir haben auch ein paar nette Bilder und Videos gemacht, die man auch auf der Seite sehen kann. Und jetzt würden wir dich mal bitten, nimm doch unsere HörerInnen mal mit auf die Versuchsfläche und erzähl uns, welche Aktivitäten ihr da so konkret gemacht habt.
Also wir haben im Projekt 3 verschiedene Versuchsflächen beziehungsweise an 3 verschiedenen Standorten. Das haben wir deshalb gemacht, um das Bodenartenspektrum, das man in Rheinland-Pfalz fortfindet, relativ gut abbilden zu können. Wir sind einmal in der Eifel vertreten, in Welschbillig. Dort haben wir einen tonigen Lehm. Dann sind wir in Sponheim bei Bad Kreuznach. Dort haben wir einen sandigen Lehm. Und dann sind wir noch im Kraichgau am LTZ in Augustenberg. Dort haben wir einen aus Löss entstandenen Boden.
Das klingt auf jeden Fall interessant. Also auch mit den verschiedenen Bodenarten. Das heißt, die Bodenfeuchtemessung wird dann auch auf die verschiedenen Bodenarten hingetestet?
Ja, also zum einen auf verschiedene Bodenarten reagieren anders auf Niederschläge. Also man kann sich das so vorstellen, der Boden in Sponheim, der ist eher sandgeprägt, der ist sehr durchlässig für das Wasser, infiltriert gut und trocknet daher auch schneller ab. Der Boden in Welschbillig, in der Eifel, der ist sehr tonlastig, ein schwerer Boden. Er infiltriert schlecht das Wasser, er hält sehr lange das Wasser. Und dadurch haben wir eine ganz andere Gegebenheit vor Ort, die wir auch unterschiedlich dann eben bemessen müssen und anders einbeziehen nachher bei der Modellentwicklung.
Okay, und wie kann man sich das Messen genau vorstellen? Also was macht ihr da auf den Flächen?
Wir haben alle drei Flächen mit Messsensorik ausgestattet, und zwar in drei verschiedenen Tiefen. Wir sind einmal in der Oberkrume bei 15 cm, bei 27 cm und noch einmal in der Tiefe von 50 cm, um halt den Wasserfluss in diesen Ebenen abbilden zu können.
Okay, und wir sprechen jetzt von den Versuchsflächen. Das sind aber Flächen, die auch in der Praxis ja genutzt werden, also landwirtschaftliche Flächen, die auch bearbeitet werden. Wie funktioniert das dann mit den Sensoren?
Genau, das war uns sehr wichtig, dass wir sehr praxisnah dort unterwegs sind und haben deswegen ganz praktische Landwirte angesprochen, uns die Fläche zur Verfügung zu stellen. Es ist so, die oberen Sensoren, die liegen quasi in der bearbeiteten Krume, die werden jedes Mal, wenn der Landwirt vorhat, Bodenbearbeitung durchzuführen, rückgebaut, ausgebaut, die Kabel an den Rand zurückgeführt. Der Landwirt führt seine Bearbeitung durch. Danach bauen wir die Sensoren wieder ein und obendrauf findet die ganz normale Saison statt. Also die Kultur wächst, wird geerntet.
Okay, und bist du dann da mit im Einsatz? Also heißt das, dass du dann einen Anruf erhältst und dann schnell rausfahren musst, bevor dann der Landwirt aufs Feld fährt?
Diese Arbeiten übernimmt hauptsächlich die Universität Trier, die die Messstation betreut.
Okay. Wir haben hier auf dem Feldtag auch gesehen, dass ihr verschiedene neue Messmethoden testet und auch neue Übertragungswege in dem Maße dann nutzt. Wie werden denn genau die Daten dann übertragen, die ihr da messt?
Genau, wir haben im Verlauf des Projektes festgestellt, dass es schwierig ist, von einem Punkt ein ganzes Bild von der ganzen Fläche zu geben und haben uns dann überlegt, wie können wir die Fläche besser abbilden bei der Messung und sind dabei auf die LoRaWAN-Technologie gestoßen. Die bietet den Vorteil, man ist nicht kabelgebunden an den Datenlogger, sondern man kann die einzelnen Sensoren an verschiedenen Stellen platzieren und sie senden über LoRaWAN, das steht für Long Range Wide Area Network, die Daten an ein Gateway und das Gateway wiederum übermittelt die Daten dann an unseren Server und wir können sie weiterverarbeiten.
Das ist ja eine relativ neue Technologie. Was ich mich jetzt frage, die arbeiten ja wahrscheinlich mit einer Batterie, diese Sensoren. Haben die eine lange Lebenserwartung oder muss man da, ich sag mal, häufig aufs Feld und dann auch die Batterie wechseln? Wie sieht das aus?
Also bei unseren Sensoren, die wir eingesetzt haben, sagt der Hersteller, er hätte 10 Jahre Laufzeit.
Okay, also da können wir noch jede Menge forschen und feuchte messen, oder Maren?
Ja.
Jetzt würde mich interessieren, Lukas, untersucht ihr noch weitere Fragestellungen auf den Flächen, außer jetzt diese bodenfeuchte Messung mit dem LoRaWAN-Sensoren?
Ja, das tun wir. Sehr eng an die Feuchte angeknüpft ist ja quasi, oder was den Landwirt auch interessiert dabei, wie befahrbar sind die Böden in dem Moment, wo Feuchte X vorherrscht. Und aus diesem Grund machen wir auch Befahrbarkeitsversuche auf den Flächen. Wir gehen hin, graben Profilgruben, setzen seitlich in die Profilwand entsprechende Sensorik ein und dann haben wir unterschiedliche Belastungsszenarien. Was heißt, der Landwirt befährt mit seinem Schlepper, mit Anbaugerät oder mit einem angehängten Güllewagen die Sensorik und wir messen, was bei gegebener Feuchte für einen Bodendruck herrscht.
Weil, also wenn ich das richtig weiß, dann das ist so, dass wenn, ich sag mal, der Acker zu feucht wäre oder so und der Landwirt mit schwerem Gerät auf das Feld fährt, dann würde er mehr Schaden anrichten, als die Bewirtschaftung bringen würde. Also er würde es zu sehr verdichten, oder? Diese Oberflächen?
Genau, so könnte man es kurz beschreiben. Und wir wollen quasi durch die Versuche herausfinden, bei welcher Feuchte er noch fahren kann, bei welcher Feuchte eventuell ein gewisses Risiko für Verdichtung stattfindet, das er aber eventuell rückführen kann durch die Bodenbearbeitung. Und die dritte Stufe, das wäre die Stufe Rot, da würden wir keine Empfehlung mehr rausgeben, dass er noch auf die Fläche fährt.
Okay. Gibt es denn schon Ergebnisse von den Versuchen? Du hast jetzt schon von Stufe Rot gesprochen. Habt ihr da irgendwelche Ideen, wie ihr die Ergebnisse dann auch in die Praxis bringen möchtet?
Ja, unsere Idee ist quasi eine Befahrbarkeitsampel der Praxis zur Verfügung zu stellen. Stufe Rot wäre dann eben in der Ampel, wie man es im Straßenverkehr steht, halt, stehen bleiben, besser nicht fahren. Gelb kann man gerade noch so. Man würde gewisse Bereiche eben im Boden schon schädigen, aber da wir ja doch mit der Bodenbearbeitung auch in eine gewisse Tiefe vorkommen, könnte man dort noch fahren und grün wäre bedenkenlos zu fahren.
Okay, ja, mit Sicherheit eine sinnvolle Unterstützung, Entscheidungsunterstützung einfach in dem Punkt dann, ob man eben die Bodenbearbeitungsmaßnahme an dem Tag zu der Uhrzeit durchführt oder doch auf einer anderen Fläche, die vielleicht trockener ist, dann beginnt.
Das wäre auch so die Empfehlung, die wir gerne damit geben würden, dass man heute sind die Betriebe ja doch recht groß, haben vielleicht Flächen in unterschiedlichen Regionen, dass man kurz einen Blick darauf richtet und dann sagt, naja, in der einen Region kann ich jetzt noch bedenkenlos meine Arbeit vollziehen und in der anderen Region, da bleibe ich heute doch dann besser fern.
Ja, also wirklich sehr informative Ergebnisse aus diesem Projekt. Ich meine, es spart ja letztendlich Zeit und Kosten, wenn der Landwirt nicht vergebens in den entferntesten Acker fährt, sondern kann vorher den Blick drauf werfen und sagt, nee, heute lasse ich den Acker liegen und ich mache lieber den anderen. Wovor man, ich sag mal, bevor man solche Erkenntnisse hatte, wie jetzt aus diesem Sophie-Projekt, war ja wirklich nur die Möglichkeit, ich fahre auf den Acker und schaue dann und gehe aufgrund meiner Erfahrungswerte dann davon aus, ich kann drauf fahren oder ich kann nicht drauf fahren. Ja, danke für die spannenden Einblicke, Maren.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, Lukas. Ich denke, es war auch für die Zuhörer nochmal interessant, doch zu erfahren, was ihr da alles so macht im Projekt. Und der ein oder andere freut sich sicher auch schon auf die Ergebnisse und die Ampel dann zu nutzen. Also nochmal vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Ja, und danke von meiner Seite.
Wir können nochmal einen kurzen Ausblick geben. Oder schon einen kurzen Ausblick geben über die nächste Folge, denn wir planen ja noch eine weitere Folge mit dir, wo wir dann nochmal genauer drauf eingehen, wie wir eure Ergebnisse dann auch alle sehen können.
Ja, genau. In der nächsten Folge wird es dann quasi darum gehen, wo ihr die Ergebnisse findet, wie ihr sie euch anschauen könnt und nochmal explizit um den Nutzen, der dahinter steckt.
Ja, super. Dann hoffe ich, dass alle wieder mit dabei sind beim nächsten Mal und den nächsten Podcast mit einschaltet.
Vielen Dank, Lukas.
Macht's gut.
Ciao. Tschüss.
Das Experimentierfeld Südwest ist gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und vom Projektträger Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.